Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Ohren und unser Herz für dich, für dein Wort, für deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, wir sind in der Wüste. Es ist heiß, die Sonne sticht unbarmherzig auf uns herab, es ist staubig und trocken. Frühstück? Von wegen. Kein guter Hefezopf. Keine Wurst- und Käseplatte, kein gut duftender, belebender Kaffee oder Tee. Die Israeliten hatten immer noch den Geschmack vom Manna im Gaumen, diesem süßlichen Zeug, das schmeckte wie Honigkuchen. Immer nur Manna. Von Ägypten kamen sie. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, war ihnen versprochen. Doch das war noch weit. Und jetzt mussten sie auch noch einen großen Umweg machen, denn der König von Edom ließ ihnen ausrichten, wenn ihr kommt, dann stehen wir bereit mit unseren Schwertern. So begleiten wir das Volk Gottes ein kleines Stück auf seinem langen Weg durch die Wüste. Im Buch Numeri, im 4. Mosebuch, Kapitel 21, lesen wir: Sie brachen auf von dem Berge Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Und jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Ja, liebe Gemeinde, Schlangen am Sonntagmorgen, das klingt nicht gut, das geht nicht gut. Doch alles begann damit, dass das Volk murrte. Es war verdrossen. Wieder mal. Irgendwie kommt mir das vor wie der rote Faden, der sich durch die ganze Wüstenwanderung des Volkes Gottes zieht. Murren. Ich habe mal nachgeschaut, welche Worte wir im Deutschen dafür haben. Murren, das hängt vom Wortstamm her zusammen mit Murmeln und bedeutet Brummen, Knurren, Mucken, Granteln, Gnatzen, Meckern, Bocken, Aufbegehren, Aufmucken, sich empören, sich auflehnen, schmollen, meckern, klagen, trotzen, grollen, nörgeln, meutern, rebellieren, revoltieren, sich aufbäumen, putschen, sich erheben, sich sträuben, es geht schon noch weiter, opponieren, protestieren, sich ärgern, sich dagegen stellen, sich entgegenstellen, sich erregen, sich widersetzen, beleidigt sein, böse sein, schnauzen, trotzig sein, unzufrieden sein, maulen, eben murren. Ich finde es erstaunlich, wie viele Umschreibungen es im Deutschen für Murren im Synonymwörterbuch gibt. Offenbar sind wir im Murren ganz schön kreativ. Ich fürchte, wir können das. Das zeigt schon allein unsere Sprache. Und ich habe nachgeschaut, vergleichsweise wenige Umschreibungen gibt es für zufrieden sein, sich freuen, jubeln. Wenn ein Problem entsteht, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, Lösungen suchen und dann Ärmel hochkrempeln und anpacken und versuchen, das Problem zu lösen. Die andere Möglichkeit ist, Schuldige suchen. Wer ist für dieses Problem verantwortlich? Das ist relativ bequem, da muss ich nichts weiter tun und überlegen. Und genau das hat das Volk Gottes gemacht. Und die hatten sogar gleich zwei Schuldige gefunden, Mose und Gott höchstpersönlich. Und sie redeten gegen Gott und gegen Mose. Schuldige gefunden. Doch waren sie damit eigentlich auch nur einen Schritt weitergekommen bei ihrem Hunger nach einem guten Mittagessen? Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Nein, diese Frage half nun auch nicht, aus dem gegenwärtigen Dilemma herauszukommen. Da wird uns so eine Haltung vor Augen geführt, die nicht vorwärts gerichtet ist und die überhaupt nicht konstruktiv ist. Ich sehe da eher so ein pubertäres Aufbegehren darin. Und ich denke mir, ein reifer Umgang mit so einer Situation müsste doch anders aussehen. Und genau das hat das Volk mühsam gelernt. Zum Glück mit kräftiger Unterstützung durch Gott und durch Mose. Es war auch ein schmerzhafter Lernprozess. Doch wenn ich mich in sie so hineinversetze, naja, irgendwie kann ich ihren Ärger schon verstehen. Sie waren in der Wüste und hatten Hunger. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Wüste ist immer irgendwie eine Durststrecke. Und solche Durststrecken gibt es dummerweise. Zeiten der Wüste sind Zeiten der Anfechtung, Zeiten der Versuchung. Am vergangenen Sonntag waren wir mit Jesus in der Wüste. Er war vom Geist Gottes in die Einsamkeit geführt. Und das war eine Zeit der Klärung, eine Zeit der Konzentration. Und er hat Anfechtungen erlebt. Er hat diese Anfechtungen durchgestanden, weil er nie aus seiner engen Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott herausgefallen ist. Das größte Problem bei Anfechtungen ist wahrscheinlich eine defekte Erinnerung. Beim Volk Gottes sehen wir es doch. Wie eine Fata Morgana leuchtete ihre Vergangenheit hinter ihnen auf. Früher, ja, da hatten wir zu essen. Damals, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten, wie sie es sagten und wie sie es klagten. Und süßes Zeug gab es nur zum Nachtisch. Das ist in Erinnerung geblieben. Sie hatten vergessen, was ein paar Seiten vorher über sie berichtet wird. Die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Dass sie sich dringend nach Freiheit sehnten, dass sie nun gerade eigentlich auf dem Weg in die Freiheit waren, das hatten sie vergessen. Dass sie damals zur Sklavenarbeit gezwungen waren, die Arbeit über ihre Kräfte ging, das hatten sie vergessen. Dass es Aufseher gegeben hat, die brutal mit ihnen umgegangen sind, das hatten sie vergessen. Dass sie verfolgt wurden von Reitern, die sie umbringen wollten, und auch das ist untergegangen bei der Erinnerung an das gute Essen damals. Das Gedächtnis geht anscheinend manchmal über den Magen. Doch vor allem hatten sie vergessen, dass Gott ihnen den Weg aus dieser Sklaverei geöffnet hat, dass sie rausgekommen sind. Er hat ihr Schreien gehört und hat gehandelt. defekte Erinnerung. Wenn nur Teile der Wirklichkeit in Erinnerung bleiben, nennt man das selektive Wahrnehmung oder kognitive Dissonanz. Und wie viele Leute mag es heute geben, die sich zurücksehnen nach einer Vergangenheit, die es so nie gegeben hat. Und dabei entsteht dann so die Haltung, es muss immer so bleiben, wie es nie war. Und wenn sich etwas ändert, weil sich die Situation ändert oder weil sich die Geschichte ändert, dann kommt als erstes die Frage, wer ist schuld? Und es kommt Gift hinein ins Miteinander und in einen selbst. Wenn ich mir das überlege, wann es zuletzt keine Probleme, keine Kriege, keine Konflikte gegeben hat, dann muss ich weit zurückgehen in der Geschichte. Und diese Zeiten gab es. Dann muss ich zurückgehen in die Zeit, als es noch keine Menschen gegeben hat. Doch auch von dieser Zeit damals kann ich nicht unbedingt sagen, ach, wie schön war das damals, so unkompliziert, so überschaubar, so friedlich. Dann hätte ich wahrscheinlich die fleischfressenden Dinosaurier vergessen. Anfechtungen sind nicht gut, Anfechtungen sind nicht schlecht. Sie sind manchmal einfach da. Das können dunkle Zeiten sein. Martin Luther hat gesagt, die gefährlichste Anfechtung, das ist, wenn keine Anfechtung da ist. Wer allerdings heute Morgen gerade keine Anfechtung hat, muss sich bitte auch nicht mit Gewalt eine suchen. Es könnte sein, dass die irgendwann von selber kommt. Und wer dann da gut rauskommt, wird erleben, dass durch Anfechtungen der Glaube und das Leben reif werden kann und tief. Wenn einem das Leben wie eine Sackgasse erscheint, dann kann das zum einen an einer defekten Erinnerung liegen und zum anderen an einer eingeschränkten Sicht. Doch hinter dem Nebel, der jetzt alles verdeckt, hinter diesem Nebel wird noch etwas kommen. Und es kann doch noch ein guter Weg werden. Und dazu das Erste, wir dürfen vor Gott die dunklen Zeiten in uns, in unserem Leben spüren und wahrnehmen. Wir müssen sie nicht verdrängen, nicht übertönen und nicht betäuben. Und dabei ist es gut und wichtig, wenn unsere Erinnerung funktioniert. Wüste wahrnehmen, Wüste aushalten. Ja, das Volk wurde verdrossen auf dem Weg, so haben wir es gehört. Wörtlich steht da, da wurde dem Volk auf dem Weg der Atem zu kurz. Dem Volk Gottes ist die Puste ausgegangen. Wenn das Ziel aus den Augen verloren ist, dann erscheint der Weg schnell wie eine Sackgasse. Wenn Not ins Leben kommt und die große Vision fürs Leben verdunstet, dann bleibt der Blick an den kleinen, grauen Puzzleteilchen des Augenblicks hängen. Und von denen aus wird dann hochgerechnet. Was soll eigentlich das Ganze? Was ist das Ganze? An diesem kleinen Stück können wir es nicht sehen. Und dabei kann dann die Erinnerung verblassen, dass Gott uns einst den Atem eingehaucht hat. Einen langen Atem. Und dabei kann die Erinnerung verblassen, dass uns auch in dunklen Zeiten die Liebe Jesu umgibt wie ein schützender Mantel. Und dabei kann in Vergessenheit geraten, dass wir vielleicht schon so oft gesungen haben, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Das haben wir nicht für Vertrauenslieder gesungen, gehört, gebetet. Und das, was früher mal eine gute Erfahrung mit Gott war, ist doch nicht ausgelöscht, nur weil heute womöglich Wüste ist. Wüste, defekte Erinnerung, eingeschränkte Sicht. Das Zweite, Beim Volk Gottes dauerte es ein wenig, bis diese Erinnerung wiederkam. Erst einmal hat sich das Gift ausgebreitet. Murren vergiftet die Atmosphäre. Giftige Feuerschlangen sind aufgetaucht. Also wenn sie gebissen haben, hat es gebrannt. Und die Leute haben das gleich mit Gott in Verbindung gebracht. Und sie haben sich gesagt, da steckt Gott dahinter. Gott hat sie geschickt. Die Leute sollten unter diesem Gift leiden und sie haben gelitten. Und es hat ihnen einen gewaltigen Schock versetzt und diesen Schock hat es gebraucht, bis sie wieder zur Besinnung gekommen sind. Vorher sagte Gott mehrfach in der Geschichte der Wüstenwanderung, ich habe euer Murren gehört. Was mich wahrscheinlich nerven würde, Murren, Brummen, Grandeln, Meckern, Nörgeln und so weiter. Was mich also nerven würde, da hat Gott Geduld. Er hört, auch wenn jemand leise in seinen Bart hineingrummelt. Er hört die leisen Töne, er hört die Not, er hört und spürt unsere Sehnsucht. Er hört auch die unausgesprochene Bedrückung. Gott hört. Und wenn das Murren des Volkes Gottes so der rote Faden ist beim langen Weg durch die Wüste, dann ist der andere rote Faden, Gott hört, Gott geht mit, Gott hat Geduld. Das ist die erste und wichtige Erinnerung, die mich aus dem Wort Gottes immer wieder und immer wieder anstößt. Wie da auch einer im Buch der Psalmen betet, er, der den Menschen Ohren gab, sollte selbst nicht hören. Er, der ihnen Augen schuf, sollte selbst nicht sehen. Und so kommen die Leute kleinlaut zu Mose und bitten ihn, bete für uns. Bete für uns. Das sind eigentlich nur drei harmlose Worte, doch es ist ein großer Schritt des Glaubens. Nein, wir müssen nicht allein durch die Wüste. Das kann eine starke Kraft werden, wenn wir füreinander beten. Manchmal müssten wir es halt nur wissen, wenn jemand die Fürbitte besonders braucht. Und ich finde, ein ganz toller Nebeneffekt ist auch, im Beten für andere vergeht einem das Murren. Also die beiden roten Fäden, das Murren des Volkes, die Geduld Gottes und das Beten für andere. Und das Dritte, Gott hat eine Idee. Er hat allerdings nicht die Schlangen wie durch ein Wunder weggezaubert. Er hat dem Volk ja auch nicht die Wüste erspart. Doch er hat eine Idee. Er hat dem Mose ein Rezept gegen Schlangen und ein Heilmittel gegen das Gift gegeben. Mose sollte eine Schlange aus Kupfer herstellen und sie an einer Stange befestigen, sodass sie alles sehen konnten. Und wer diese Schlange anschaut, blieb am Leben. Damit hat Gott seinem Volk einen Perspektivwechsel verschrieben. Diese müde vor sich hinlaufenden Menschen sollten hochschauen. Da blinkt ihnen das Kupfer des Schlangenstabs entgegen. Und ganz bewusst sollten sie das in den Blick nehmen, was ihr Leben zerstört, dieses Gift. Dann blieben sie am Leben. Und wenn sie von sich wegschauten, ja, dann wurde ihr Blick weiter. Gott hat nicht einfach gesagt, Kopf hoch, er gab ihnen eine Richtung. Wenn sie auf diesen Schlangenstab schauten, sahen sie bewusst auf das, was ihr Leben bedroht und was ihr Leben rettet. Es ist ein Zeichen des Lebens. Die Geschichte des Volkes Gottes, einschließlich die des Murrens und des Gegen-Mose-Redens, wurde die Jahrhunderte über immer wieder aufgegriffen und ist aktuell geblieben. Und viele Jahre später hat sich Jesus auf sie bezogen. Wir haben es gerade im Evangelium gehört, was bei Johannes gesagt wurde. So sagt Jesus, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, das Leben in Fülle. Denn, und das ist jetzt der Grund und die Begründung dafür, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und damit sagt Jesus, wenn wir auf ihn, auf Jesus schauen, dann ist es genauso wie bei Mose damals. Wir bleiben am Leben. Ewig. Unser Horizont wird weit. Und wir erhalten das Leben in Fülle. Jetzt schon. Wenn wir also aufblicken auf ihn und wenn wir dadurch von uns wegschauen und von den kleinen Puzzleteilchen unseres Lebens, dann sehen wir den größeren Zusammenhang. Und der größere Zusammenhang ist Liebe. Wenn wir auf sein Leben schauen, das wird abfärben auf uns und das wird uns anstecken. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, es ist ein Zeichen der Liebe und des Lebens. Jesus hat uns sichtbar gemacht, dass Gott uns lieb hat. Und die Liebe Jesu zu uns stellt uns das Leben in Aussicht. Normalerweise verbindet man mit dem Kreuz Jesu Holz und Blut und Schmerzen. Also das, was man sehen und nachvollziehen kann. Das aber, was vor uns aufgerichtet ist, ist ein Zeichen, wie der Schlangenstab bei Mose. Ein Zeichen, das noch weiter reicht als nur bis zu dem Holz. Es ist ein Zeichen der Liebe, die Gott zu uns hat. Und diese Liebe strahlt uns an und sie strahlt auf uns aus. Und durch sie werden die Bruchstücke unseres Lebens miteinander verbunden. So sind wir von der Liebe Gottes umgeben, wie mit einem Mantel. In diese Liebe werden unsere Verletzungen aufgenommen und geheilt. In sie werden unsere Krankheiten aufgenommen und wir werden getragen. Durch diese Liebe bekommt unser Leben einen größeren Zusammenhang. Wenn wir jetzt in der Passionszeit nicht nur auf Holz und Blut und Schmerzen sehen und auf die Jünger, die davonliefen oder die Jesus verleugnet haben, sondern wenn wir diese Liebe entdecken, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sehen wir das Kreuz als Zeichen, das weiter weist. Wenn wir zurückblicken, vielleicht erinnern wir uns daran, dass uns diese Liebe schon oft getragen hat. Später, nach dieser Wüsten-Schlange-Geschichte, sahen die Israeliten auch diese Phase der Wüstenwanderung in einem größeren Zusammenhang und deuteten sie richtig. So steht dann im 5. Mosebuch: Gott hat dich geleitet durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus hartem Felsen hervorgehen. Manchmal braucht es lange Wege, um rückblickend so etwas sagen zu können. Doch es sind Wege. Es sind keine Sackgassen mehr. Und Wüsten? Wüsten können blühende Gärten werden. Amen. Wir haben noch eine kleine Zeit der Stille.